Ja, lieber Benedikt Zeitner, ich sage ein ganz herzliches Hallo und ich bedanke mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist, hier als Speaker zu meinem Kongress zu sprechen. Du bist Heilpraktiker und Coach und aber auch noch vieles mehr. Das darfst du gleich noch mal ein bisschen näher beschreiben, denn dein Weg hat dich erst ja später so zu dem jetzt hingeführt, wo du jetzt bist, na? Und wir werden auch wieder in das Thema der Heilung für die Menschen so eingehen, ja, was deine Aufgabe so ist und was du tust, wie du die Menschen unterstützt und ja, welche Ansichten du ja auch hast. Also du bist ja in verschiedenen Bereichen tätig. Einfach toll. Also erstmal herzlich willkommen, Benedikt.
Ja, hallo Anja, danke dir für die Einladung.
Ja, und auch für die Zuschauer da draußen, herzliches Hallo. Ja, Benedikt, ich sprach das schon an, dass dein Lebensweg erstmal ja ganz anders begann. Und vielleicht magst du dich selber erstmal vorstellen, ja, wer du bist, was vielleicht jetzt auch dein Schwerpunkt ist, dein Arbeitsschwerpunkt, wenn man das so bezeichnen kann. Oder du fasst ja viele Bereiche vielleicht zusammen. Erzähl einfach mal, das ist nicht ganz spannend.
Ja, also in meinem jetzigen Leben, sage ich immer so im Kontrast zu meinem ersten Leben, wobei das jetzt nicht reinkarnationsmäßig gemeint ist, sondern einfach innerhalb dieses Lebens, bin ich Traumatherapeut hauptberuflich. Und ich verstehe meine Arbeit in erster Linie auch als Traumatherapeut tatsächlich, weil ich mehr und mehr im Laufe meiner Entwicklung auf den Dampfer gekommen bin, dass alles mehr oder weniger auf Trauma zurückzuführen ist, was wir so an Leiterfahrungen im Leben machen. Und ich habe auf meiner Website, habe ich glaube ich vier Schwerpunkte angegeben. Das ist einmal die klassische Traumatherapie, da bin ich Namentherapeut, da bin ich sehr von inspiriert und
Was
beeinflusst
ist
von
das,
Robert.
wenn du es mal näher beschreiben magst? Das interessiert mich kurz.
Namen ist eine der neuesten, jüngeren Traumatherapien, die es so gibt. Das steht für Neuroaffective Relational Model, also auf Deutsch neuroaffektives Beziehungsmodell, ist ein sehr holpriger Name. Und es hat sich entwickelt aus dem Somatic Experiencing, was wiederum so die erste große Traumatherapie war, die sich vor allen Dingen durch die Phänomene entwickelt hat, die die Amerikaner bei den Vietnam-Veteranen wahrgenommen haben. Dass sie einfach gesehen haben, die kamen wieder und die hatten auf einmal ganz komische Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen, Angstzustände, Aggressionen, also ganz unterschiedlichste Symptome oder auch körperliche Ticks oder auch körperliche Beschwerden. Und daraus hat sich das Somatic Experiencing entwickelt, was dann mit den Erkenntnissen von Stephen Porges, der die Polyvagaltheorie entwickelt, entdeckt hat, nochmal ein bisschen verfeinert wurde. Und da gab es einen Schüler in dieser Somatic Experiencing Richtung, der heißt Lawrence Heller, und der hat dann irgendwann gemerkt, diese ganzen Traumamechanismen, die haben wir eigentlich auch bei Menschen, die jetzt nicht im Krieg waren. Und die sind aber etwas hartnäckiger im System. Also die lassen sich nicht mit einigen Sitzungen, wie das oft ist bei Schocktrauma, lassen sie sich nicht in einigen Sitzungen verändern und transformieren, sondern da brauchen wir eine langjährigere Arbeit und wir müssen vor allen Dingen auch ein bisschen die innere Programmierung der Menschen verstehen. Denn also beim Schocktrauma, wie das also fürs Somatic Experiencing also vor allen Dingen angegangen wird, da ist ja die Erfahrung gewesen, da war einmal ein intensives Ereignis, ein Schockereignis, und dann waren danach Symptome da. Und beim Entwicklungstrauma, also das, was wir alle mehr oder weniger so in der Erziehung oder in der Familie oder in den ersten 14 bis 18 Jahren mitbekommen haben, da waren ja traumatische Umstände immer wieder da. Die waren jetzt, wenn man von außen guckt, vielleicht gar nicht so extrem. Also das muss gar nicht so sein, dass man da unbedingt geschlagen wurde. Aber es gibt ganz viele subtile Formen von Traumatisierung, einfach wenn Entwicklungsbedürfnisse nicht erfüllt wurden. Das ist für ein kindliches System traumatisierend. Und das reagiert dann mit ganz ähnlichen Mechanismen, wie das auch beim Schocktrauma ist. Zusätzlich jedoch mit Lernerfahrungen, die sich mit der Persönlichkeitsstruktur vermischen. Und das ist das Spannende am Entwicklungstrauma, dass wir also oft gar nicht mehr merken, dass wir traumatisiert sind oder in Traumareaktionen sind, weil wir einfach denken, ich bin so. Und das ist dann auch ein bisschen tragisch, weil das teilweise von der Gesellschaft werden auch viele Traumareaktionen werden begrüßt als erstrebenswerte Persönlichkeitseigenschaften, zum Beispiel also starkes Wettbewerbsdenken, immer der Beste sein müssen, immer vorne sein, immer im Rampenlicht stehen wollen und sowas. Das sind eigentlich Traumareaktionen und unsere Gesellschaft sagt aber, super, mach, geh hin. Na, und dann landen solche Leute irgendwann zwischen 30 und 40 im Burnout und in der Depression oder in Angstzuständen und wissen gar nicht, wieso. Und aus der Perspektive von Entwicklungstrauma können wir irgendwie verstehen, ah, da war vorher schon eine Erfahrung von Mangel, von ich bin nicht okay, so wie ich bin. Und daraus hat sich dann eine Traumastrategie entwickelt, die dann sagt, jetzt muss ich deswegen besonders sein, muss das irgendwie kompensieren. Und das ist so ein bisschen die Hauptbotschaft von Lawrence Sellar, dass er sagt, wir leiden nicht heute unter dem Trauma, sondern wir leiden unter den Anpassungsmechanismen, die
Von
damals zwar
außen, ne?
notwendig waren,
Weil es immer von
die
außen
damals.
gegeben wird, die ganzen Umstände und Situationen, ne?
Genau, unter den Dingen leiden wir heute nicht, sondern wir leiden eben unter den Anpassungsmechanismen, die wir dann entwickeln mussten. Und die sind heute noch in uns lebendig. Und damit machen wir uns heute noch das Leben schwer mit den Glaubenssätzen und Strategien. Und dieser Hauptfokus, der gefällt mir sehr in der nahen Arbeit. Es ist auch sehr körperorientiert, sehr hier und jetzt orientiert. Es gibt auch eine gewisse spirituelle Komponente, weil Lorenz Seller auch ein sehr spiritueller Mensch ist. Und ja, also das ist, jetzt bin ich da sehr ins Detail schon gegangen, weil du danach gefragt hast. Also das ist somit so die Hauptsäule meiner Arbeit. Das ist eben die Traumatherapie und da arbeite ich vor allen Dingen mit Namen. Und dann mache ich viel Gruppenarbeit. Die habe ich selber als sehr transformativ erlebt, habe ich zum ersten Mal im Rahmen von Radical Honesty kennengelernt. Radical Honesty kommt aus der Gestalttherapie und ist quasi eine Gruppenarbeit oder auch eine Lebensweise. Da gibt es auch Kommunikationstools, da gibt es Achtsamkeitsübungen, um quasi zu lernen, sich mitzuteilen mit dem, was man fühlt und was man will. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, da gibt es eine klare Brücke zur Traumaarbeit. Denn meiner Meinung nach fangen wir ja an zu lügen oder zurückzuhalten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, damit wurde ich nicht angenommen. Das ist eine traumatisierende Erfahrung, wenn wir nicht authentisch auftauchen können, wenn wir in der Familie nicht für das gesehen sind, was wir sind, wenn man sich nicht dafür interessiert, was in uns lebendig ist. Und bei Radical Honesty heißt es immer, Lügen ist die Hauptursache für Leiden. Und das konnte ich dann irgendwann nicht mehr unterschreiben. War in mir immer, nee, Lügen ist ja schon die Folge von
Ja,
Trauma. Das
Auswirkung.
Trauma ist die Hauptursache für Leiden. Und dann habe ich diese Radical Honesty Arbeit und Traumaarbeit so ein bisschen vermischt mit den Tools und Methoden, die ich als besonders für mich für transformativ und heilsam erachtet habe. Und habe dann meine Gruppenarbeit Deep Honesty genannt. Auch weil ich dann freier war und da keine Lizenzgebühren nach Radical Honesty zahlen musste, aber die sind okay damit. Also ich bin nach wie vor mit Radical Honesty sehr verbunden. Also und ich fahre auch nächste Woche wieder zum Gathering. Ich mag die Gemeinschaft sehr und habe da viel gelernt in der Trainerausbildung und alles. Und sehe aber manche Dinge doch ein bisschen kritisch, wie sie da gehandhabt werden und mache dann eben meinen eigenen Brei draus sozusagen. Und das ist so die zweite Säule, mache ich. Also Gruppen, sowohl online als auch offline, Retreats, Intensivseminare. Und habe auch gemerkt, einer der Hauptaspekte von Trauma ist ja Trennung. Dass wir uns trennen, sowohl von unseren eigenen Anteilen, weil wir eben erlebt haben, damit war ich nicht willkommen, damit gab es Ärger oder Stress oder verlassen werden. Ja, dann mussten wir lernen, uns von eigenen Anteilen abzuspalten, eigene Gefühle, Impulse, Wünsche. Und genauso haben wir uns von anderen getrennt gefühlt. Das heißt, Trennung ging sowohl nach innen als auch nach außen. Und das Schöne an dieser Gruppenarbeit ist, da sind immer Menschen da, mit denen sofort Verbundenheit und Kontakt und Nähe möglich ist. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Hauptmechanismus in der Therapie. Ne? Da ist ja dann nur der Therapeut und Klient. Das ist auch schon sehr hilfreich. Aber in der Gruppe geht es nochmal irgendwie eine Stufe tiefer. Ich habe auch die Idee, dass das biologisch gesehen die natürlichste Form des Zusammenseins ist, dass wir ja über Jahrmillionen uns in der längsten Zeit der Jäger- und Sammlerphase eigentlich immer in Gruppen aufgehalten haben. Wenn wir alleine waren, waren wir im Stress, da war irgendwas nicht in Ordnung. Und der moderne Mensch, bei dem ist es manchmal umgekehrt. Der fühlt sich im Stress, wenn er in der Gruppe ist und nur, wenn er alleine ist, in Ordnung. Und das ist eigentlich auch schon ein Symptom dafür, dass wir so getrennt sind, dass wir so von unserem natürlichen Zustand, von dem, was eigentlich das Leben für uns bereithält und dem wir am meisten florieren können, dass wir davon schon so losgelöst sind. Und in der Gruppenarbeit kann eben dann Verbundenheit geschehen. Wir gucken uns da am Anfang immer erstmal an, was steht denn dazwischen. Da bin ich auch sehr beeinflusst von Gopal, der mit seinen Floating-Prozessen, da denke ich, einen sehr heilsamen Mechanismus entdeckt hat, zu sehen, dass wir also durch Gefahrenfantasien das Gefühl von Trennung verhindern, weil wir unser System in Aufruhr bringen. Wir erzeugen Angst und Nervosität, wenn wir in eine neue Gruppe kommen. Und da kann das ganz, ganz hilfreich sein, wahrzunehmen, was stelle ich mir denn eigentlich vor, was gleich Schlimmes passiert? Wie mache ich mir diesen ganzen Stress und die Nervosität, wenn ich in eine neue Gruppe komme? Und das Schöne ist, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und diese Ängste dann ein bisschen durchgearbeitet sind, dann ist das möglich, dass man in eine neue Gruppe kommt und einfach projiziert, hier wird mich schon jemand mögen. Hier wird schon irgendwie Nähe und Verbundenheit da sein. Und dann ist so ein leichtes, entspanntes, verbundenes Gefühl da, wenn ich unter neue Menschen komme. Wenn vorher vielleicht das immer Stress bedeutet hat, weil ich einfach so viel schmerzhafte Erfahrungen in Kontakt gemacht habe und das Gehirn dann einfach erwartet, ganz klassische Konditionierung, es wird jetzt so ähnliche wieder passieren. Und wenn ich dann aber genug korrektive Erfahrungen gemacht habe und gesehen habe, ah, hier sind die Leute irgendwie anders oder zumindest nur einer ist anders als das, was ich früher erlebt habe, das reicht schon, um in diesen Glaubenssätzen, die Welt ist ein gefährlicher Ort, so eine kleine Irritation reinzubringen und mich zu öffnen, ist da vielleicht doch irgendwie Liebe, Begegnung oder Verbundenheit möglich.
Das braucht die andere Seite von dir, ne? Diese gute Wahrnehmung, die Fühlen der Achtsamkeit und wo steht auch jeder? Weil mir kommt es auch gerade so in den Sinn. Also ich mache ja auch Aufstellungsarbeit und manche sagen, ich möchte erst mal alleine aufstellen. Da sind wir bei dem Thema, ne? Also ich habe irgendwie Angst, mich zu outen. Was bewegt mich? Keiner sollte es mitbekommen, was mich bewegt, welches Thema dahinter steckt und ja, immer so Schritt für Schritt zu gehen. Also, aber ein schöner Ansatz, den du da hast, dass in der Gruppe das auch gelöst werden kann, weil wir eben soziale Wesen sind, ne? Wir können ja nicht ohne den anderen, sonst würden wir ja nicht überleben, sozusagen. Und darf ich da schon so nochmal auf den einen Punkt auf, dieser tiefen Ehrlichkeit, ne? Darum geht es dir ja. Also wirklich, vielleicht kannst du es nochmal wirklich näher beschreiben, das hast du so gut schon erläutert, aber wirklich eine, naja, im Grunde genommen auch eine radikale Akzeptanz dessen, was ich fühle. Dass ich mir so, so, so ehrlich bin und dass ich den Raum habe, das zu sagen. Und ja, ich kann mir, deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es auch manchmal erstmal so Zeit braucht, je nachdem, wie jeder Mensch tickt, welche Erfahrungen er auch gemacht hat und wie tief seine Angst verwurzelt ist oder so. Aber das finde
Und
ich
das
sehr
ist ganz
schön.
richtig, wie du da jetzt schon den Begriff radikale Akzeptanz reinbringst. Es gibt ja von Mike Helwig noch die Arbeit, die, das fällt mir gerade sein, war nicht mehr ein, wie nennt er das denn? Radikale Erlaubnis, genau, stimmt, Entschuldigung.
Genau.
Und das hängt zusammen, denn wenn ich ehrlich bin, dann habe ich das, was ich ausdrücke, schon mehr akzeptiert, als wenn ich es nicht sage. Und wir wissen alle, Akzeptanz ist ein Urprinzip für Heilung, egal ob auf dem emotionalen oder spirituellen Weg. Und alles, was ich ausdrücke, habe ich schon, da habe ich schon einmal Ja zu gesagt. Habe ich schon gesagt, ja, da bin ich bereit, mich damit zu zeigen, das zu sagen. Selbst wenn da jetzt noch große Angstgefühle oder Widerstände in mir auftauchen, da ist die Bereitschaft, ich zeige mich mit dem, was in mir lebendig ist. Und als ich zum ersten Mal von der radikalen Erlaubnis gehört habe, war ich ganz fasziniert, weil ich dachte, ah, okay, so ein ähnliches Wort, lese ich mir mal ein paar Bücher durch und war auch auf dem Kurs bei Mike Helwig. Und war halt fasziniert, wie nah dran das ist an radikaler Ehrlichkeit. Ja, weil das einfach ein menschliches Urprinzip ist, dass wir spüren, wenn ich das schaffe, mich mitzuteilen mit Dingen, dann wird es erstmal vielleicht emotional intensiv. Ja? Dann kommen starke Körperempfindungen, Gefühle oder auch was auch immer für Erfahrungen dann auftauchen können. Und danach fühle ich mich aber verbunden und frei. Und diese Erfahrung zu machen, das ist halt sehr transformativ. Und ich hatte selber unglaubliche Scham und Angst, als ich auf meine ersten Radical Honesty Retreats gegangen bin. Also ich habe da geschwitzt, gezittert, geweint, alles gleichzeitig und hatte also intensivste Gefühle. Und als ich mich dann mitgeteilt hatte mit dem, was in mir lebendig war, also ich hatte vor allen Dingen viele Themen in Bezug auf meine Sexualität, ja, und ich habe lange gebraucht, mein Schwulsein zu akzeptieren und war dann da in Runden, wo attraktive heterosexuelle Männer waren, bei denen ich immer noch ganz viel Angst hatte und erst recht Angst hatte, denen mitzuteilen, dass ich die attraktiv finde und was für Fantasien ich mit denen hatte. Und als ich das dann gemacht habe und diese ganzen Prozesse durchgeführt habe und dann gemerkt habe, die finden das ja gar nicht schlimm, sondern die finden das interessant und sind eher fasziniert, dass ich da so Angst habe, da war auf einmal eine Verbundenheit möglich, die vorher undenkbar gewesen wäre. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich viel in mir auf einmal akzeptieren konnte, wie vorher gar nicht. Ne? Und dann auf einmal eine ganz andere Selbstverständlichkeit für mich und meine Themen im Leben hatte. Ich hatte ganz viele so Verstecktendenzen. Ich war ja, das meinte ich eben mit meinem ersten Leben, war ich ja 13 Jahre Musikkabarettist, habe Gesang studiert und war viel auf der Bühne und habe halt ein Tourleben gehabt mit 100 Shows im Jahr in ganz Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da war ja so auch der Grundzustand immer die Performance. Ne? Irgendwie, wie sehe ich aus, wie wirke ich? Und ich war zwar damals auch schon nebenberuflich Therapeut und auch da habe ich das gemerkt, habe ich oft so gedacht, es kommt ein Klient, jetzt musst du aber gut drauf sein oder jetzt musst du irgendwie stabil wirken. Und jetzt muss ich irgendwie der Fels in der Brandung sein oder so. Ne? Um dann durch Radical Honesty zu lernen, nee, ist alles Quatsch. Das sind alles Strategien, dass ich glaube, ich muss irgendwie sein. Und die eigentliche Herzensqualität, mit der komme ich selber erst in Kontakt, wenn ich in der Tiefe mir erlaube, aufzutauchen mit allem, was da ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich in der Therapiesitzung anfange, über meine Themen zu erzählen, weil das ist ja die Zeit des Klienten, das ist ja nicht meine Zeit, aber ich muss da nichts mehr vormachen. Und wenn mich da jemand fragt, wie es mir gerade geht und der das dann irgendwie wirklich wissen möchte oder das in dem Moment wirklich wichtig ist, dann teile ich das dann auch mal mit, um einfach zu zeigen, ich muss hier nichts vormachen. Und ich darf hier auftauchen, wie ich bin, darf auch berührt sein, darf hilflos sein, ängstlich sein, was auch alles in so einer Sitzung auftauchen kann. Und das hat mich selber also ungemein entspannt und auch ungemein frei gemacht. Und das ist eine innere Haltung, die ist, da ist so viel Liebe drin, das diffundiert dann irgendwann aus. Und das hatte ich
Und
auch
ja, die
damals.
Liebe zu mir selbst, ne? Also das, ich bin ja
Genau.
der wichtigste Mensch und ich muss dem anderen nicht gefallen, aber ja, weil wir eben halt immer im Vergleichen sind und in vielem Überlebensmodus, glaube ich, sind wirklich viele Menschen, also aufgrund der Traumata. Aber Benedikt, wie merke ich das denn jetzt, dass ich traumatisiert bin? Du hast ja auch schon eingangs gesagt, wir gehen ja auch unbewusst, ne? Über unser Verhalten, über unser Eures, über unser Wirken auf der Arbeit, mit Freunden. Woran merke ich eigentlich dann, dass ich dann traumatisiert bin?
Meiner Meinung nach merkst du es daran, dass du leidest. Und wenn irgendwas im Leben drückt, nicht flutscht, wenn du nicht im Fluss bist, keine Liebe spürst, dich nicht verbunden fühlst, dann ist das meiner Meinung nach alles auf dem Boden von Entwicklungstrauma entstanden. Denn ein Mensch, dessen Entwicklungsbedürfnisse wirklich erfüllt wurden, der emotional gespiegelt wurde, der gelernt hat, mit Gefühlen, mit dem Körper in Kontakt zu gehen, ein Mensch, der Wertschätzung erlebt hat, der Liebe erlebt hat, den Eltern eine erfüllte, ehrliche, tiefe Beziehung vorgelebt haben, als Eltern unter sich, als auch diese Beziehung mit ihm geführt haben. So ein Mensch wird sich in den Herausforderungen des Lebens meistens leicht fühlen. Und selbst wenn es mal holprig wird, dann wird er ein, zwei Tage Schwierigkeiten haben, der wird seine Ressourcen kennen, der weiß, was er braucht, und dann geht es weiter. Und das sind wenige Menschen, die in so einem Zustand sind. Also ich kenne einige wenige, von denen weiß ich auch, da war wirklich früher, die hatten ein tolles Elternhaus, da waren die Bedürfnisse erfüllt, da ist emotionale Kompetenz vorgelebt und beigebracht worden. Und solche Menschen haben wenig Trauma im System und die haben folglich wenig Leiterfahrung. Und wenn das Leben uns überfordert, dann ist das in der Regel ein Anzeichen, da waren Entwicklungsbedürfnisse in uns eben nicht erfüllt. Und deswegen ist es heute für uns gefühlt zu viel.
Und wie siehst du die Menschen von ihrem Bewusstseinswandel her? Was sagt so deine Erfahrung? Sind viele gut auf dem Weg? Also es natürlich kann noch mehr passieren, aber wie nimmst du das jetzt wahr als vielleicht vor 10, 15 Jahren?
Also ich habe die Idee, und das ist vielleicht auch einfach meine sehr begrenzte Perspektive wegen meiner Blase, in der ich mich befinde, aber ich habe schon die Idee, dass Achtsamkeit, Bewusstheit, Spiritualität oder Beschäftigung mit Themen, die wirklich den Menschen ausmachen, dass die in den letzten Jahren zugenommen haben. Und ich bin ein großer Fan von dem Modell von Spiral Dynamics. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ne? Was quasi unterschiedliche Entwicklungsstufen der Menschheit beschreibt. Und diese Stufen empfindet man auch in jedem einzelnen Leben, auch in allen Teilbereichen findet man immer diese Entwicklungsphasen. Und ich glaube, dass wir uns da also mehr und mehr weiterentwickeln. Und man könnte das auch über die ähnliches Modell ist die Bedürfnispyramide von Maslow, ne? Wo ganz am Ende oben dann die Transzendenz kommt. Unten ist erstmal die basischen Bedürfnisse so, ne? Und je weiter der Mensch sich entwickelt, desto feiner wird er, desto sensibler, desto wichtiger ist ihm auch irgendwie eine Verbundenheit und Liebe und Selbstverwirklichung und Transzendenz. Das sind Sachen, die kommen erst später. Und das erklärt zum Beispiel auch, da gibt es immer wieder auch manchmal so kleine Clashes, wenn Menschen zum Beispiel, das ist vielleicht eine Brücke jetzt hier zu dem Ahnenthema, ne? Wenn Menschen zum Beispiel versuchen, innerhalb der Familie Themen aufzuarbeiten. Und ich empfehle das auch manchmal. Es gibt bei Radical Honesty diesen Prozess der sogenannten Completion Talks, ne, wo man also bewusst inspiriert wird, zu Eltern hinzugehen und zu sagen, das hat mir nicht gefallen, das war nicht okay. Oder auch, das fand ich sehr schön, da ist noch Dankbarkeit, da ist Berührtheit, ne, was auch immer, nicht ausgesprochen, nicht im Frieden ist. Und da erleben wir manchmal also ungemeine Clashes of Generations sozusagen, weil eben die Elterngeneration noch, wenn wir jetzt mal das Maslow-Modell bemühen, die sind auf anderen Stufen unterwegs als die Kinder. Ja, da gab es teilweise einfach nicht genug Essen, es gab keine Sicherheit, es gab also die basischen Bedürfnisse waren nicht erfüllt. Und dann hat sich gar nicht erst das Bedürfnis für diese feineren Bedürfnisse auf den oberen Stufen entwickelt. Und die denken sich dann, was hat denn jetzt mein Sohn? Der hat doch einen Job. Und wieso ist er denn jetzt depressiv? Was ist denn da los? Der hat doch Geld. Komisch, kann ich gar nicht verstehen. Ja, eben weil da ein anderer Entwicklungsstand ist. Und erst der Sohn, der halt einfach selbstverständlich schon basische Bedürfnisse erfüllt hatte, hat dann Themen auf den höheren Stufen, weil da eben dann die emotionalen, die filigraneren Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich, das so im Auge zu betrachten, im Auge zu behalten, dass wir da also unterschiedliche Themen haben auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und auf deine Frage da jetzt zurückzukommen, also ich glaube, die Menschheit entwickelt sich genau, wie sich alles entwickelt. Und es gibt immer mehr und mehr Menschen, die in diesen feineren, höheren Stufen angekommen sind und die machen dann mehr Therapie, ne? Mehr Meditation, mehr Achtsamkeit, das Spiritualität einfach wichtiger. Und das ist aber nicht für alle und auch nicht in allen Gesellschaften. Da sind ja auch gesellschaftlichen auf ganz unterschiedlichen Standpunkten in manchen Ländern. Ne? Aber grundsätzlich habe ich die Idee, bei uns im Westen nimmt das also mehr und mehr zu. Und wir folgen einfach der Entwicklung. Das ist sogar weder gut noch schlecht, glaube ich. Das ist einfach so, wie es ist.
Ja, und wenn wir auch den Bezug so sehen, wie Yoga kam, ne, oder Ayurveda und alles so aus den anderen Kulturen, also dass da auch eine Integration stattfindet, also auch wirklich hinter dem Impuls, du darfst was lernen von den anderen Völkern und was gut geht.
Und das ist einfach wichtig, auch diesen historischen oder den Entwicklungskontext zu sehen, finde ich. Finde ich also jetzt gerade kommt mir so ein Gedanke, man muss sich mal vorstellen, Deutschland 45, die Trümmerfrauen bauen das Land auf und da kommt jemand und breitet eine Yogamatte aus und sagt, ich mache hier einen Yogakurs. Das ist ja völlig fehl am Platze. Das wird überhaupt nicht funktionieren. Ja?
Nee.
Und das ist, glaube ich, ja, wichtig, das irgendwie so zu verstehen. Wir müssen Grundbedürfnisse erfüllt haben, um weiter auf oberen Stufen unterwegs zu sein.
Genau, und das, was du nochmal so beschrieben hast, das merke ich auch in der Aufstellung und auch dieser Punkt der Akzeptanz, ne, dass das Schicksal war, also ne, unserer Urgroßväter und weiter. Und da entsteht auch Frieden in mir. Also wenn das eben auch gekoppelt ist, dann kann ich mich auch dann auch nochmal so anders annehmen und kann natürlich loslassen und sagen, okay, jetzt habe ich es in der Hand und ich gehe jetzt meinen Weg und mit all dem, was passiert ist, aber ja, das muss eben auch ein Gefühl dieser wirklich im Herzen einer wirklich einer liebevollen Akzeptanz da sein. Weil wenn ich es nur, ich mache das mal, dann merke ich ja auch, dann klappt es nicht. Dann kommt wieder ein anderer Spiegel von außen und der darf dir das dann wieder zeigen und dann dreht man, wie ich immer so schön sagte, vielleicht noch mal eine Runde, bis ich das begriffen habe, auch meine Eltern mit dem, was sie erlebt haben, Urgroßeltern und so weiter, zu verstehen, so was da wirklich, wirklich genau andere Bedürfnisse da waren. Also die haben ja nicht von Liebe geredet und die haben ums Überleben gekämpft sozusagen. Ja, also und noch mal auch da, Benedikt, ist ja auch etwas hervorgegangen, was ja eine Resilienzfähigkeit entwickelt hat. Also auch das, ne, wenn wir aus Familienverhältnissen kommen und wir haben wachsen dürfen, so darf ich das auch bei mir erleben, habe ich eine unwahrscheinliche Resilienz entwickelt, die macht mich stark. Also auch das in mir zu erwecken, heißt dann wieder, ich bin authentisch und selbstwirksam, das ist natürlich ein Weg. Aber was habe ich denn für ein Geschenk? Also hätte ich das vielleicht nicht erlebt, dann wäre ich dann jetzt auch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel mit dir rede und da auch sage, das mache ich gerne und habe keine Angst davor, weißt du? Das finde ich so einfach nochmal schön. Also welche Geschenke auch so dahinter stehen. Lieber Benedikt, du hast nochmal gesprochen von den 5 biologischen Naturgesetzen. Das finde ich auch nochmal, dass wir das vielleicht nochmal hier anreißen, weil das finde ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob man es kurz anreißen kann, aber was
Ja, das ist
beinhaltet
auch
die?
einer der anderen Schwerpunkte meiner Arbeit,
Ja.
weswegen viele Menschen auch zu mir kommen. Entschuldigung, ich habe da gerade einen Froschschmalz. Und zwar ist das ein psychosomatisches Modell. Also Psychosomatik ist ja so ein bisschen die Lehre, die beschreibt, dass Symptome durch psychische Themen entstehen. Es gibt jetzt einige im 5BN-Kontext, die würden sich gegen diesen Begriff Psychosomatik wehren. Ich sehe es mittlerweile so, dass ich dem zustimme. Denn die Grundidee dabei ist, dass also Symptome am Körper auftauchen, weil das Gehirn sich in einer biologischen Konfliktempfindung erlebt und denkt, wir brauchen jetzt organische Veränderungen, um der Konfliktsituation begegnen zu können. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele, wie sich das schnell erklären lässt. Ich nehme mal gerne das Beispiel für die Nasenschleimhaut. Wenn Menschen zum Beispiel Allergien haben oder einen langen Schnupfen oder eine Erkältungskrankheit, in der die Nasenschleimhaut mit betroffen ist, in der Form, als dass sie da viel Schwellung und Schleim macht, könnte man ja erstmal mit einer konventionellen Brille denken, oh, da ist irgendwas krank oder kaputt. Da sind jetzt offenbar vielleicht Bakterien gekommen, die haben mich angefallen und die verursachen dann eine Entzündung, deswegen funktioniert meine Nase jetzt nicht richtig. Das ist so die konventionelle Betrachtungsweise. Und aus Sicht der 5BN gibt es eigentlich kein Kaputt, sondern es gibt nur Regeneration. Und warum macht denn die Nase sowas? Das kann man verstehen, wenn man sich das sogenannte Sonderprogramm, so nennt sich das in den 5BN, das ist immer quasi eine Art Notfallplan, des Gewebes der Nasenschleimhaut anguckt. Und es wird aktiviert durch die Wahrnehmung von Gefahr. Und wenn ein Wolf oder ein Fuchs im Wald Gefahr wittert, dann aktiviert er auch dieses Programm. Und dann passiert Folgendes. In der aktiven Phase, in der Konfliktwahrnehmung, wittert er also, hier ist irgendwas gefährlich. Entweder ein anderes Tier aus irgendwie einem rivalisierenden Revier oder, weiß ich nicht, irgendein Feind oder irgendwas. Und in der aktiven Phase wird die Nasenschleimhaut taub gemacht, damit er, wenn er jetzt wittert, die ganzen Bestandteile des Waldbodens in der Nase nicht spürt. Oder halt, damit sie ihn nicht stören, damit er sich voll auf das Riechen fokussieren kann. Da wird die Nase taub geschaltet. Er kann also die Witterung aufnehmen, ist irgendwie im Gefahrenmodus, ist achtsam, ist irgendwas. Und in dieser Zeit kann er sehr gut riechen. Und irgendwann ist diese aktive Phase vorbei, weil entweder die Gefahr nicht mehr gerochen wird oder es gab einen kurzen Kampf und es hat sich irgendwie geklärt, aber er braucht jetzt dieses gute Riechen nicht mehr. Und dann wird die Nasenschleimhaut regeneriert. Und Regeneration bedeutet, da sind also alte Zellen vielleicht abgestorben in dieser Taubheitsphase, wo einfach die Nasenschleimhaut auch weniger versorgt wurde, damit sie taub ist. Und die müssen dann abgetragen werden. Und es sind vielleicht auch Dreckbestandteile drin und die müssen rausgespült werden. Und dann macht das auf einmal sehr viel Sinn, dass der Körper jetzt anfängt, Wasser einzulagern, neue Zellen zu bilden, dadurch eine Schwellung zu haben. Und dann in der Reinigungsphase mit Wasser einmal alles durchzuspülen, damit die Nase wieder sauber wird. Es passiert in der Natur allerdings für wenige Minuten. Der ist in der Regel definitiv weniger als eine Stunde, aber wenn nur ein paar Minuten in dieser aktiven Phase, und dann ist auch die gelöste Phase auch nur gleich lang. Das heißt, der Fuchs oder der Wolf, der wird einfach in Lösung einmal kurz niesen und dann ist die Sache schon wieder erledigt. Bei uns Menschen ist es jetzt so, wir können diese Gefahrenwitterungsstressphase tagelang, wochenlang, vielleicht sogar monatelang aufrechterhalten, weil wir einfach Situationen geschaffen haben, in denen wir so lange Stress erleben, wie das in der Natur nie passieren würde. Wenn wir zum Beispiel denken, oh, es ist eine Kündigungswelle am Job, betrifft es jetzt mich? Ja? Oder wenn wir denken, mein Partner, der riecht schon immer so komisch, hat er vielleicht eine andere? Ist hier irgendwas? Ne? Oder irgendwie, dass wir abends immer komische Geräusche hören und fünfmal abschließen und denken, kommt hier vielleicht ein Einbrecher oder irgendwas? Ne? Und durch diese Wahrnehmung kann dann also der biologische Mechanismus der Nasenschleimhaut gestartet werden. Und wenn wir damit dann in Lösung gehen, dann haben wir nicht nur einmal kurz einen Nieser, sondern haben wir eine ganze Woche einen Schnupfen oder eine Erkältung oder was auch immer, wo die Nasenschleimhaut eben dann dieses Regenerationsprogramm macht. Und im Fall von Allergie ist es so, dass wir dann also die Gefahr gekoppelt haben mit einem Allergen, was der Körper zu dem Zeitpunkt damals noch nicht so gut kannte und gedacht hat, immer wenn das da ist, dann ist diese Gefahr da. Und auf einmal ist das irgendwie eine Polle oder ein Duft oder manchmal auch ein Wetter oder was auch immer, wodurch dann immer wieder dieses Programm gestartet wird und die Nasenschleimhaut reagiert. Und das erklärt halt jetzt, denke ich, sehr gut nachvollziehbar, auch biologisch und logisch nachvollziehbar. Ah, wow, da scheint es vielleicht doch irgendwie andere Gründe zu geben, warum wir krank werden, jenseits von dem Defektdenken, sondern aus einem biologischen Denken gedacht, so im Sinne von, ah, da ist also eine biologisch sinnvolle Anpassungssituation gewesen. Denn auch wenn man genetisch, also ich glaube schon weitestgehend an Evolution, wenn man sich das überlegt, dass wir so krank sind, Das hätte sich doch längst evolutionär aussortieren müssen, wenn das von Nachteil gewesen ist. Aber alle diese Mechanismen, die wir haben, ne, und sei das jetzt Tumor zu bilden, Allergie zu bilden, Entzündung zu bilden, was auch immer, die müssen von Vorteil gewesen sein, denn sonst hätten sie sich genetisch schon längst aussortiert. Und das ist also eine komplett andere Betrachtungsweise des Menschen und auch eine ganz andere Betrachtungsweise von Symptomen.
Und da gehst du dann ran oder die Menschen kommen und sagen, ich habe hier Symptome und ich ja, möchte heilen oder regenerieren. Also
Genau.
das hört sich ja auch schon anders an, Regeneration, oder viele fühlen sich ja schuldig dann auch, dass sie was entwickelt haben. Und ne, auch da ist wieder keine Akzeptanz da. Also der Körper
Muss man
ist ja
aber aufpassen.
letztendlich auch nur ein Sprachrohr, nicht, das sind große Sprachrohr, ne? Also das ist ja letztendlich unser Tempel, in dem wir aufwachsen hier in dieser Welt und leben. Ja, und es fordert eben dann, glaube ich, auch auf, wirklich hinzuschauen, ne? Und so wie du es jetzt beschreibst, kann ich dann nachforschen, oder würdest du das mal vielleicht an einem Beispiel benennen, wenn wir jetzt so bei Allergien sind, weil es gibt ja so viele Pollenallergien. Magst du es mal aus Klientensicht mal sagen, was dann passiert ist, nachdem ihr das aufgedröselt habt?
Also das kommt immer darauf an, wie die Allergie sich zeigt. Also klassische Allergien sind ja entweder Nasenschleimhaut, das ist dann die Konfliktempfindung, wie ich sie gerade beschrieben habe. Dann gibt es viele Allergien, da kriegen die Leute Augenjucken. Das reagiert auf die Empfindung, ich wurde getrennt, als ich nicht hingeschaut habe. Also es ist quasi ein optischer Trennungskonflikt. Ja? Und dann gibt es auch was im Hals, dass irgendwie der Hals anschwellt. Da geht es dann um was Schlucken oder Ausspucken oder irgendwas mit Rein-Raus-Mechanismen. Also das ist immer individuell. Man schaut sich immer zuerst an, was sind die Symptome. Dann gibt es eine Hypothese, das und das war die Empfindung. Und es gibt ja auch oft sowas wie einen Empfindungsakkord oder einen Konfliktakkord. Also ein Akkord besteht aus mehreren Tönen. Genau wie dann also, wenn Leute zum Beispiel eine Allergie sowohl Augen als auch Nase als auch Hals kriegen, dann weiß ich, da war in dieser Konfliktsituation also alle drei Komponenten drin. Da war eine Trennung, das war mit Gefahr verbunden und das war mit, ich kriege irgendwas nicht oder werde irgendwas nicht los verbunden. So werden dann, durch die Symptome kann man teilweise sehr komplexe Rückschlüsse machen, wie derjenige Mensch sich also in der Konfliktsituation erlebt hat. Und dann geht eigentlich die Traumaarbeit los. Dann schauen wir, was war denn da passiert. Und dann gibt es natürlich auch nochmal wieder den Unterschied, ist das ein Schocktrauma gewesen oder ein Entwicklungstrauma? Und das ist immer dann auch wichtig, das zu verstehen, dass Schocktrauma in der Regel in wenigen Sitzungen bearbeitet werden kann und Entwicklungstrauma nicht. Das braucht Jahre. Und das ist auch manchmal so ein bisschen tragisch, weil es gibt im 5BN-Kontext gibt es phänomenale Heilungsgeschichten im Internet. Und die sind auch wahr. Ja, es ist möglich, dass man, selbst wenn man ein langjähriges Symptom hatte, durch bestimmte Intervention oder Verständnis oder emotionalen Prozess, das von jetzt auf gleich beheben kann. Es geht aber in der Regel nur, wenn es ein Schocktrauma war. Es geht nicht, wenn es Entwicklungstrauma war. Und es gibt halt einfach viele Symptome, die auch durch Entwicklungstrauma entstanden sind. Und dann kommen die Leute mit diesen Erwartungen in die Arbeit, dass das jetzt also in einer Stunde, in einer Intervention sofort weg ist. Und das ist dann manchmal natürlich ein bisschen frustrierend oder zermürbend, dann zu hören, du, ich glaube nicht, dass das so schnell geht in deinem Fall, weil es eben immer wiederkehrende Wahrnehmungen waren, die sich mit deiner Persönlichkeit so verwachsen haben, dass das nicht nur die Erfahrung war, da war einmal schlimm und danach und davor alles gut, sondern es war einfach eine Konfliktempfindung, die dauernd da war. Und dann ist es eben ein langer Prozess, dass man sich eben auf diese Entwicklungstraumaarbeit einlässt.
Und beinhaltet das, was du jetzt gerade beschrieben hast, eben diese fünf Naturgesetze, dass du
Genau,
als
also fünf Naturgesetze
detektierst,
sind
ne?
quasi der Moment, wenn ich ein körperliches Symptom habe und das in Verbindung bringen möchte mit meinem emotionalen Erleben. Das beschreiben die 5BN, diese
Okay,
Verbindung.
gut. Und
5BN sind keine Therapie, also das ist auch nochmal wichtig. Es ist einzig und allein ein Symptomentstehungsmodell, mehr nicht. Wie man da therapeutisch vorgeht, das ist sehr individuell. Da kann man sich ganz unterschiedliche Ideen vorstellen. Es ist keine Therapie, es ist keine Medizin. Es ist einfach nur eine Erklärung, wenn du das und das hast, hast du das und das erlebt. Fertig. Und wie man dann mit diesem Wissen umgeht, da können Therapeuten und Ärzte ganz unterschiedliche Rückschlüsse ziehen.
Und irgendwie kommt mir gerade das Wort Seele. Und ich hatte das, glaube ich, auch irgendwie gelesen bei dir, dass die da jetzt gar keine Rolle spielt mit diesen biologischen Naturgesetzen. Magst du dazu nochmal was sagen? Weil ich finde auch,
Ja.
ja,
Also die
diese
5BN sind
Verbindung.
ein biologisches Modell. Also es ist ein weltanschauungsfreies Modell. Man braucht, um 5BN-Mechanismen zu verstehen, nicht das Modell einer Seele. Man muss es nicht annehmen. Und weil es einfach und allein aus der Evolutionsbiologie und aus biologischen Bedürfnissen auf den Menschen schaut. Und das heißt zwar nicht, dass ich nicht glaube, dass es eine Seele gäbe. Ne? Also ich arbeite ja auch mit vielen anderen Modellen, bin ja auch viel spirituell unterwegs. Aber ich sehe halt alles immer in seinem Referenzrahmen. Und das ist auch hilfreich, das so zu verstehen, weil das gelten ja teilweise auch auf unterschiedlichen Gebieten oder in unterschiedlichen Bereichen gelten ganz unterschiedliche Gesetze. Und das ist hilfreich zu verstehen. Also wenn es um 5BN geht, ist es ein rein biologisches Modell, was den Menschen als Tier sieht, mehr oder weniger, und mehr auch nicht. Und ich sehe den Menschen aber natürlich als sehr viel komplexer und facettenreicher und ein großes Mysterium am Ende sogar auch. Und da ist eben die Biologie ein Abschnitt des Menschseins. Und den beschreibt das Modell der 5BN sehr gut und alles andere eben nicht. Aber dafür gibt es andere Modelle und Konzepte und Schulen, die einen da Orientierung bieten.
Und wenn wir so in den Bereich gehen, dass Menschen jetzt bewusster damit umgehen, dann haben sie ja schon auch eine Intuition, ne? Das ist ja auch ein, was jetzt auch wichtig ist, das wieder zu schulen, ja? Wer sind wir selbst? Dann sind wir wieder bei unseren Gefühlen oder was sagt meine Intuition? Mir selbst zu vertrauen, sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit. Dann, wenn ich mir vertraue, dann bin ich und sage, auch wenn die anderen Nein sagen, sage ich ja, weil ich diese Intuition habe. Magst du dazu noch mal was sagen? Weil ich glaube, das ist auch ein schönes Schlüsselwort. Also das hat auch ganz viel mit Herz und Herzverbundenheit zu tun.
Ja, also mit Intuition, was fällt mir dazu ein? Also mir fallen dazu zwei Dinge ein. Einmal, also das Erste, was mir gerade kommt, ich habe ja viele Jahre viel mit Angst zu tun gehabt selber. Also ich hatte auf der Bühne dann Reizdarm und Ängste und hatte große Schwierigkeiten und habe da mit der Intuition immer gekämpft. Weil wenn wir Angst haben, dann können wir diese Stimme von Intuition und Angst nicht unterscheiden. Wie oft war ich da an dem Flugzeug und dachte, ah, es stürzt bestimmt ab, jetzt ist der Moment, wo ich das spüre. Und dann bin ich der, von dem nachher in der Zeitung steht, ein Patient oder ein Passagier ist wieder ausgestiegen, weil er es gespürt hat. So, ne? Und habe ich gedacht, das ist jetzt die Intuition und das muss ich jetzt machen. So, ne? Und dann bin ich aber doch im Flugzeug sitzen geblieben, das ist natürlich nichts passiert. Und das fällt mir irgendwie gerade spontan ein, weil Angst ist ja doch ein Thema, was viele Leute mit zu tun haben. Und dann ist dieser Aspekt Intuition sehr schwierig. Und das ist für solche Menschen nicht der Weg, das zu suchen, glaube ich. Also, weil es
Aber
nicht
die habe ich doch
diese.
eigentlich in mir. Ich muss es nur, ich darf es nicht verwechseln und also daran arbeiten,
Ja,
ne? Ja.
aber ich halte es nicht für heilsam, das dann zu üben. Also, wenn ich
Also
wirklich mit
erstmal
Angst
die
jetzt
Angst.
bin,
Das
genau,
Angstthema
dann wird es
bearbeiten,
ärgerlich.
um dann zu spüren und so weiter.
Genau, und ich glaube, Intuition ist einfach irgendwann, das stellt sich dann ein als Konsequenz, wenn ich gelernt habe, meinen Körper und meine Gefühle zu spüren. Weil dann spüre ich meine Reaktion, spüre, dass mein Körper ständig auf mein Gegenüber oder auf meine Umwelt reagiert und kann dann wahrnehmen, ah, da ist jetzt irgendwas in mir. Dann kann ich mir die Frage stellen, ist das jetzt einfach ein Thema bei mir, das ist ein Thema vom anderen oder was ist da los? So, also ich finde Intuition, also ich finde es tatsächlich schwierig. Ich habe Intuition nie bewusst trainiert. Ich war mal auf so einem Seminar bei Silver Mind. Da übt man das eigentlich die ganze Zeit, so auf das Bauchgehirn zu achten. Das erinnere ich mich jetzt gerade. Und das war dann teilweise ganz gut. Und teilweise, also ich weiß nicht, ich habe mit Intuition nicht so einen direkten Draht. Ich denke, was für mich zugänglicher ist, ich folge einfach dem, was in mir auftaucht. Das könnte man vielleicht Intuition nennen. Ich folge meinem Herzen. Folge dem, was ich spontan fühle, also auch in Sitzungen mit Klienten fühle ich sehr viel und nehme meinen Körper oft so als Seismographen, dass ich merke, ah, pass mal auf, hier habe ich gerade eine Reaktion, wie ist es bei dir? Ich würde es aber nicht als Intuition bezeichnen, komischerweise. Vielleicht habe ich da einfach einen inneren Kriegsfuß mit diesem Modell aus meinen Angstjahren heraus. Das kann sein. Vermutlich tue ich das, was du unter Intuition folgen beschreibst, aber irgendwie habe ich da gerade keinen Zugang zu dem Wort.
Ja, es ändert schon so auch, ne, wenn ich meine alten Muster habe, so, und dann reagiert ja mein Körper oder ich komme in die Angst und dann, wenn ich weiter fortgeschritten bin mit meiner Entwicklung und sage, okay, jetzt will gerade das alte System wieder aufploppen, so innerlich Stopp zu sagen und bleib ruhig, atme durch und dann spür nochmal nach, ne, was ist jetzt die Wahrheit oder das kommt mir auch gerade so in den Sinn. Also das kann ich ja dann viel besser regulieren nachher. Ne, also, weil ich eben aus meinem alten Muster der Angst, sagen ja auch ganz viele auch, ne, wenn sie bei mir im Coaching sind, ich merke wieder, dass mein Ego sich einstellt und ich komme gerade wieder in mein altes Muster und dann zu sagen, okay, ne, was ist es denn jetzt die Wahrheit oder wie auch immer? Also, und sich dann so, ja, viel mehr wieder zu spüren, weil dann weiß ich eigentlich im Grunde genommen, es ist jetzt keine Gefahr. Aber ne, was ich früher als Gefahr erlebt habe, was du von den Tieren auch so beschrieben hast, unwahrscheinlich, ne?
Ich glaube, warum ich mich gegen Intuition auch sträube, ist, weil ich damit assoziiere, dass es ein richtig und falsch gäbe. Ja, da erinnere ich mich auch
Okay.
an. Ich habe viele Jahre auch Kinesiologie-Ausbildungen gemacht und da habe ich mich auch oft geärgert und war in so ganz komischen Momenten. Und dann habe ich das auch, ja, das ist jetzt wirklich so ein persönliches Thema von mir, merke ich. Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft dann versucht, homöopathische Mittel auszutesten, was ich jetzt brauche, was jetzt richtig ist. Dann 1000 Übungen gemacht und das auf einen Zettel geschrieben, dass ich nicht lesen konnte und dann blind und sowas. Und dann habe ich irgendwann erst nach Jahren oder vielleicht auch erst rückblickend gemerkt, ich habe da immer angenommen, es gäbe ein richtig und falsch. Und das habe ich auch mit Intuition und mit diesen Intuitionsübungen immer verbunden.
Okay.
Und das ist, also das finde ich ungemein limitierend. Und das ist dann auch immer so dieses Gefühl gewesen, ich bin jetzt kurz vor der Wahrheit oder kurz vor dem, was richtig ist. Ist nur richtig der Intuition folge, aber bloß nicht das Falsche. Und also deswegen habe ich damit keine Resonanz oder sogar auch Widerstand, wenn wir jetzt über dieses Modell von Intuition sprechen. Also ich habe heute die Idee, es gibt wirklich kein richtig und falsch. Es gibt Reiz und Reaktion und es gibt Dinge, die auftauchen. Das ist alles abhängig von der Perspektive. Und was passiert, passiert eben. Und damit sind dann eben Konsequenzen verbunden. Und ja, das, ja, also ich merke, ich bin angetriggert, wenn
Aber
ich das sage.
spannend, ne? Weil das Wort ja auch oft kommt und das macht ja letztendlich, wenn Zuschauer da vor Ort sind, sie sagen, bleibt alle hier entspannt und folgt dem einfach, was da ist, sozusagen. Ne? Also ich würde gerne nochmal darauf zurückgreifen, wir hatten vorher schon nochmal den Körper oder du hattest es kurz angesprochen, ne, dass du auch Körperarbeit machst oder mit dem Körper arbeitest. Wie machst du das? Weil ich das super wichtig finde, auch den Körper mit zu integrieren, nicht nur im Kopf auf der höheren Ebene, ans Unterbewusstsein zu manifestieren. Ja, wie sieht das aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich persönlich mache das ausschließlich mit Achtsamkeit. Also ich berühre Patienten nicht, sondern also die körperliche Achtsamkeit oder die somatische Achtsamkeit ist ein ganz großer Bestandteil von Radical Honesty, als auch von Namen. Weil Namen hat sich aus dem Somatic Experiencing entwickelt und da geht es ja die ganze Zeit darum, in den Körper reinzuspüren. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein menschlicher Urzustand, dass wir unseren Körper spüren, dass wir wahrnehmen, was in uns ist. Das kriegen wir nur alles nicht beigebracht, ne? Weil unsere Eltern in der Regel schon total mental sind und überhaupt nicht auf ihren Körper spüren und uns auch nicht ermutigen, in den Körper zu spüren. Und wenn wir dann also irgendwann therapeutisch arbeiten, und ich frage das halt oft, sowohl in Sitzungen als auch in der Gruppenarbeit, was erlebst du jetzt im Körper oder was ist da jetzt gerade los? Das ist für viele Leute erstmal ganz befremdlich, ne? Weil wir es einfach nicht gewöhnt sind, da unterwegs zu sein. Wir sind einfach meistens in Gedanken, ab und zu vielleicht noch in Gefühlen, aber Körperempfindungen sind uns in der Regel nicht so vertraut. Und die beinhalten aber ganz viele Informationen. Und die geben uns auch erst oft das Gefühl, im Hier und Jetzt anzukommen oder uns geerdet oder verbunden zu fühlen. Und insofern ist also körperliche Achtsamkeit immer ganz wichtig für mich.
Und kannst du das auch, wenn du von Trauma sprichst, so, ne, wo es vielleicht körperlich irgendwo gespeichert ist, da nochmal bewusst hinzuatmen und dann auch so loszulassen oder einfach ja erstmal das
Ja,
zuzulassen,
also ich
sozusagen,
glaube
und
zum
dann.
Beispiel nicht, dass irgendwas im Körper gespeichert ist. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, weil Muskeln haben kein Gedächtnis. Ich glaube, was da passiert, ist, dass wir in Stresssituationen gewisse muskuläre und fasziale Gruppen anspannen und diese Anspannungen dann chronisch in uns drin sind. Das ist aber vom Gehirn gesteuert. Und wenn ich dann Körperarbeit mache oder zum Beispiel auch so eine Körperarbeit, wo mich jemand berührt oder irgendwo drückt, wo Anspannung ist, dann ist möglich, dass in dem Moment, wo ich mich entspanne, das Gehirn wieder die Erinnerung präsentiert, weswegen es sich damals angespannt hat. Dann ist es aber nicht im Körper gespeichert, sondern wieder im Gehirn. Und das ist am Ende eine Definitionsfrage jetzt, ne? Viele Körpertherapeuten kamen dann zu dem Schluss, dass sie gesagt haben, ah ja, das war alles im Körper gespeichert. Beschreibt meiner Meinung nach die Geschehnisse aber nicht ganz akkurat. Und es ist aber am Ende des Tages auch egal, weil was passiert, ist ja trotzdem heilsam, dass ich nämlich eine muskuläre oder eine fasziale Gruppe entspanne, dann nochmal neu Zugang bekomme zu dem emotionalen Fluss und das in der heutigen Situation mit dem Therapeuten oder auch durch meine eigenen zugenommenen Ressourcen besser verarbeiten, fließen lassen kann und dann integrieren kann. Mich dann trauen kann, ohne diese Verspannung weiter durchs Leben zu gehen.
Ja, und im Grunde genommen ist ja auch so, Benedikt, wenn ich das eigentlich auch verweigere, der Körper gibt ja die Signale, der, ne, da sind die Symptome. Und letztendlich, dann sagt der Körper, hallo, ich habe das hier. Und jetzt gilt es eben zu transformieren. Also, weißt du, das ist immer so ein Widerspruch. Irgendwie sagt der Körper, das, ne, ich habe Beinbeschwerden, wie auch immer, und was da auch dahinter steckt. Und ja, aber körperlich will ich gar nicht arbeiten, ich will das nur mit dem Geist machen. Also verstehst du, auf was ich hinaus will? Das ist ja schon ein Widerspruch an sich. Also der Körper ist ja unser Instrument sozusagen.
Ja, und es gibt viele Menschen, die haben große Schwierigkeiten oder Widerstände, überhaupt erst in den Körper reinzuspüren, weil der Körper nicht als sicherer Ort erlebt wurde. Ja, und da muss man natürlich dann ganz vorsichtig vorgehen. Da gibt es natürlich eine ganz andere Vorgehensweise. Und da heißt es das erstmal, dass wir uns quasi in mentaler Ebene sicher fühlen. Da macht es keinen Sinn, den Menschen zu zwingen, in den Körper zu spüren, wenn das so viel Stress macht. Ne? Weil dann ist einfach so viel Stress im System, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Und dann müssen wir ganz kleinschrittig gehen und einfach erstmal wahrnehmen, dass das so ist und damit zu sein, das normalisieren, damit okay sein. Und dann irgendwann kommt es so. Ne? Und viele Dinge, gerade bei Entwicklungstrauma, brauchen einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit. Und das ist wichtig, auf dem Schirm zu haben. Gerade erst diese Woche hatte ich so ein kleines Epiphanie-Erlebnis mit einem Klienten, den ich seit fast 2 Jahren sehr intensiv sehe. Der so erstmal nicht bereit war, sich dass Erinnerung aus der Vergangenheit aufkam. Und hat also 1,5 Jahre immer gesagt, nein, das hat alles nichts damit zu tun, das ist alles vorbei, heute ist es ganz anders. Und auf einmal hatte der Zugang. Ja, das braucht einfach Zeit, weil was er erlebt hat, war doch auch so schlimm und entsetzlich, dass das völlig zu Recht so abgespalten werden musste.
Ja.
Und es braucht einfach ganz kleinschrittiges, langsames Vorgehen, bis man dann irgendwann die Sicherheit in sich findet, dass das doch auftauchen kann, sowas.
Ja, und du sprichst letztendlich nochmal was Schönes an, sich dem die Zeit zu geben, ne? Also da auch nicht zu vergleichen, der eine halt vielleicht schneller oder wie auch immer, sondern dass mein Körper, mein Erlebnis, ja, ganz individuell ist. Ich war damals beim Indianer auf dem Seminar und der hatte mal gesagt, du bist nie in den Schuhen des anderen gelaufen. Also steht dir das auch gar nicht zu, wie schnell der heilt oder was auch immer er im Päckchen mitträgt. Und das ist eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Metapher. Na, was mich so beruhigt hat, auch anzunehmen und für mich selber, so mir meinen eigenen Weg und meine Heilung und also so zugestehen. Na? Und ich wollte es nur damit sagen, weil ich glaube, viele Menschen sind aber heute da auch ein bisschen unter Druck und es muss doch vielleicht schneller gehen. Nee, der Körper gibt das Tempo vor. Oder ja, schön, dass du es nochmal so sagst. Alles ist individuell, ne? Jeder Mensch ist ja individuell. Lieber Benedikt, habe ich irgendwas vergessen, was du arbeitstechnisch noch machst? Also du greifst ja auch ganz viele Tools zu und also vermischt auch deine Erfahrung, deine Fortbildung, wo die du auch schon überall gemacht hast. Also wenn man im Netz googelt, dann kann man das gut, gut finden. Ja, habe ich noch was vergessen? Möchtest du noch was sagen?
Also gerade ist mir nichts präsent, was noch wichtig ist. Und ich meine, das ist ja, das macht, glaube ich, jeder Therapeut, ne? Dass er sich überall da fortbildet, wo er selber Wachstum erlebt hat und dann so seinen persönlichen Eintopf irgendwann hat aus den Methoden, die sich ihn gut angefühlt haben. Ne? Und
Aber ich meine, du verbindest ja trotzdem auch Spiritualität und Schamanismus und Yoga und all das so in dein Heilungspaket sozusagen, glaube ich, ne?
Schamanismus und Yoga jetzt nicht explizit. Also das habe ich zwar alles mal erlebt und ausprobiert, aber damit
Ach,
arbeite ich jetzt.
das ist jetzt okay, das ist nicht gut. Aber du hast da Erfahrung und das meine ich, ist ja auch wieder eine Erfahrung, wo du sagst, okay, ne, vielleicht kriegt der andere da einen Zugang zu, die zu dir
Ja,
kommen.
ja. Also das
Ne?
ist immer wieder so. Also ich musste lustigerweise auch in der Namenausbildung musste ich immer wieder mal an meine schamanistischen Erfahrungen denken, weil die Schamanen sagen, die sprechen ja gerne von abgespaltenen Seelenanteilen. Ja, das war einmal sowas, wo ich immer, wenn ich da drin saß, habe ich mir gedacht, okay, was soll denn das sein? Keine Ahnung. Ne? Und dann hörte ich Lawrence Heller, wie er einfach beschreibt, dass eben Gefühle und Impulse abgespalten werden müssen, weil wir damit Trauma erlebt haben.
Genau.
Und dann dachte ich, ah, okay, das ist wahrscheinlich das, was dann die Schamanen meinen mit abgespaltenen Seelenanteilen. Und so setze ich Dinge irgendwie manchmal zusammen.
Das hat eine andere Übersetzung, andere Wortfindung, aber im Grunde genommen beschreibt es genau das Gleiche. Also lieber Benedikt, bevor wir das Gespräch beenden, würde ich wirklich jetzt nochmal, wenn die Menschen merken, sie möchten Heilung haben und erfahren, sich auf den Weg machen, erstmal sich jemanden Fachliches zu suchen oder wer auch immer, ihnen dann vielleicht auch über den Weg läuft oder genau, was ist zu tun, deiner Ansicht nach?
Also da ist viel zu tun. Vielleicht irgendwie als Orientierung. Ich habe auf meiner Website so einen Artikel Ressourcen. Da beschreibe ich 5 Säulen der Traumaheilung. Und da gebe ich, also kann man sich sofort runterladen, muss ich auch keine E-Mail-Adresse für klauen. Da beschreibe ich einfach irgendwie so eine Orientierung, auf wie vielen Ebenen wir gleichzeitig arbeiten können und wie wir da gut arbeiten können. Also zum Beispiel auch, was die Therapeutenwahl betrifft. Ja, das ist ja oft ein ganz großes, schwieriges Thema. Ich habe selber irgendwie 2 Jahre mit irgendeinem Tiefenpsychologen völlig verschwendet, weil ich damals gar nicht wusste, worauf es beim Therapeuten ankommt. Ja, ich bin da hingegangen, ich fand ihn beknackt und ich hatte auch die Idee, er findet mich beknackt. Und das habe ich aber nie angesprochen, weil ich dachte, das ist bestimmt nicht so wichtig. Ne? Und heute wissen wir sogar auch aus ganz vielen Studien, dass die Verbindung mit dem Therapeuten das alles entscheidende Element ist in der erfolgreichen Therapie. Also es ist sogar wichtiger als die Kompetenz des Therapeuten und es ist sogar wichtiger als die Wirksamkeit der Methode. Also wenn ich mich mit dem Therapeuten verbunden fühle, dann kann ich mit Heilfurzen und in die Hände klatschen enorme transformative Erfahrungen machen, solange ich mich da verbunden, gesehen, gemocht und nah fühle. Weil das sind die entscheidenden Elemente, die heilen. Am Ende kann man sagen, es ist Liebe, die heilt. Und nicht so sehr das ganze Tun, das ganze Brimborium drumherum. Ne? Und solche Punkte liste ich halt da zum Beispiel auch auf diesem Artikel auf, dass das halt ganz wichtig ist, darauf zu achten. Ja? Fühle ich mich verstanden, fühle ich mich gesehen, gemocht? Und geht es auch in die andere Richtung so? Und das sind einfach ganz wichtige Voraussetzungen. Ich rede mit Klienten ganz viel über unsere Beziehung, wie sie sich erleben im Kontakt, ja? Was da zwischen uns im Hier und Jetzt auftaucht. Und das ist halt ganz, ganz relevant. Und viele Therapeuten öffnen sich dem nicht, weil vielleicht auch die Kontaktfähigkeit nicht so da ist, die Liebesfähigkeit nicht so ausgeprägt ist. Und das ist so irgendwas, das halte ich für ganz wichtig. Ich habe auch nach all den Ausbildungen oft die Idee, es sind nicht die Ausbildungen, die mich zu einem besseren Therapeuten machen, sondern es ist meine eigene Kontakt- und Liebesfähigkeit. Es ist eigentlich die Persönlichkeit am Ende, die heilt, wenn in der Persönlichkeit so viel Liebe ist, dass ich allem, was in mir ist, mit Liebe begegnen kann und allem, was im Klienten auftaucht, mit Liebe begegnen kann. Das ist mit der Hauptheilungsmechanismus, der in der Therapie wirkt. Natürlich ist es schön, wenn man noch einige Konzepte im Kopf hat, mit denen man dem Klienten helfen kann, zu mehr Selbstakzeptanz in sich zu finden, weil er sich erlebt als das Ergebnis von Prägungen, Einflüssen und Konditionierung und einfach versteht, ich habe nichts falsch gemacht, ich bin nicht kaputt und bin nicht blöd, sondern ich musste so werden aufgrund der Umstände, die ich vorgefunden habe. Das eröffnet nochmal mehr Fähigkeit zu Liebe und Akzeptanz. Und das ist nur die erste Säule, die ich da beschreibe. Und ganz wichtig halte ich auch Ehrlichkeit, Kontakt, Verbindung, ne, dass man das auch im Leben, im Alltag, in den Beziehungen lebt. Denn man hat nicht so viel davon, wenn man nur mit dem Therapeuten ein-, zweimal im Monat ehrlich ist und in den anderen Beziehungen aber die Maske weiter aufhält und weiter in Vermeidungsstrategien bleibt. Und dann gibt es noch Energie und Meditation und Gruppenarbeit. Das sind so die 5 Säulen, die ich als ganz wichtig erachte auf einem Traumaheilungsweg, den ich also jedem empfehle.
Ja, Benedikt, also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine tolle Ausführung, für deine, ja, gute Arbeit, die du machst. Und da spüre ich auch, dass so viel Liebe und Verbundenheit schon da, also ja, viel Sympathie,
Danke dir.
und Akzeptanz vor allen Dingen auch. Und alles darf eben so geschehen, wie es geschehen soll, ne? Mit dem, was ich an Zeit brauche. Und ich glaube, das entspannt auch schon mal. Ne? Also aus den eigenen Erfahrungen kann ich das immer nur wieder sagen. Ich denke, setze ich hier gar nicht unter Druck, das ist das Erste, dann kommst du ja wieder in einen Stressmodus und das ist überhaupt nicht so schön. Ja, Benedikt, ich wünsche dir alles Liebe und Gute, weiterhin so eine tolle Arbeit und ja, dass du weiterhin viele, viele Menschen begleiten kannst und ja, vielen herzlichen
Danke,
Dank
Anja.
und auch an die
Danke für alles
Zuschauer.
Gute. Dankeschön.
Tschüss. Ja.